Morgen.
Zwei Frauen hier drin. Marei ist unsere Gästin heute. Hallo Marei.
Hi ihr beiden.
Wie hast du dich erholt seit dem Tracker? Da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Auch das erste Mal gesehen.
Stimmt, ja. Ja, endlich. Ja, eigentlich ganz, ganz okay, würde ich sagen. Es war ein bisschen holprig. Ich war ja schon auch doll verletzter Mom. Das hat mich ein bisschen gestört und habe mich dann noch ein bisschen erkältet. Das war dann irgendwie alles so ein bisschen. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen in ein Loch gefallen nach dem Tracker, aber jetzt bin ich wieder fit und auch wieder ein bisschen glücklicher, jetzt wo die Sonne scheint.
Das Post-Ultra-Drama-Syndrom-Loch. Es existiert wirklich, oder? Also ich habe das auch gemerkt, ja. Wenn man Ultra gefahren ist, dass man danach, also umso länger der ist, umso kommt so ein bisschen so demütige Stimmung rein für ein paar Tage, oder?
Ja, ich hatte es jetzt bei dem, ich habe es gar nicht so erwartet, weil es ja eben nicht so lang ist. Mhm. Ich glaube, es lag auch eher an den Umständen, auch dass dann ich ja gar nicht mehr, dann normalerweise bleibe ich nach dem Finish noch ein bisschen länger und dann spricht man mit den ganzen Leuten, teilt ein bisschen die Erfahrungen und irgendwie hebt mich das immer noch recht lange auf so einem Hoch, weil man irgendwie so viel teilen kann. Und diesmal bin ich ja dann doch relativ schnell heimgefahren und dann war hier das Wetter so schlecht und ich dann irgendwie noch ein bisschen erkältet und dann war es natürlich irgendwie, vielleicht war auch die Umstände dieses Mal. Aber so ein bisschen habe ich das schon auch jedes Mal. Ja.
Wollen wir die Marei einmal ganz kurz vorstellen? Also ich bin mir ziemlich sicher, viele Hörer und Hörerinnen kennen sie oder zumindest den Namen vom Dotwatchen, weil sie ist der Szene ja nicht unbekannt, sondern schon seit einigen Jahren treu am Fahren.
Mit kurzer Pause.
Genau. Ja, Marei hat schon einige Self-Supported Ultra-Cycling-Rennen gemacht und auch gewonnen. Ich weiß nicht, dein Einstieg war vielleicht sogar das TCR vor 3 Jahren, oder?
Ja, also das zweite Rennen war das TCR. Mein erstes war das Taunus Bikepacking. Und davor bin ich so kürzere, auch also schon ein bisschen in Richtung Ultra gehende Sachen gefahren, also die 300 Kilometer, 5000 Kilometer. Aber das ist so das erste richtige Event war dann das Saudus.
Genau, und dann direkt das
Steppenwolf. Stimmt gar nicht.
Ja.
Sie ist ja das dritte.
Aber das war 2023,
oder?
Ah, das ist ja, nee, ja, doch, krass, das ist gar nicht so lange her eigentlich.
Nee.
Oha.
Genau, und seitdem hast du ziemlich abgeräumt. Was würdest du sagen, ist dein, worauf bist du am meisten stolz? Was ist deine beste Ultra-Erfahrung bisher?
Ja, ich glaube, da ist schon das Atlas Mountain Race letztes Jahr.
Dass du gewonnen hast.
Dass ich gewonnen habe, genau. Da lief einfach alles ziemlich gut und es war auch so von der Erfahrung irgendwie, so würde ich sagen, das Krasseste. Ja, ich glaube, da bin ich schon irgendwie stolz drauf.
Zu Recht.
Der Grund, warum Marei und Jana sich wahrscheinlich auch selten jetzt so gesehen haben und jetzt zum ersten Mal, ist, weil Jana fährt viel Straße und Marei liebt ihr Mountainbike. Deswegen ist sie natürlich auch das Mountain Race gefahren. Und Marei, wir kennen uns vom Munich-Milan Gravel Race. Wobei wir uns da auch nicht gesehen haben, sondern wir haben nur am Ende kurz telefoniert und dann waren wir im Trainingslager in Girona.
Ja, genau.
So.
Ja, ich habe mit dem TCR, nach dem TCR irgendwie so ein bisschen mit den Straßen-Ultras abgeschlossen. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil ich werde bestimmt nochmal einen Straßen-Ultra fahren, aber ich merke einfach, dass es mich schon eher Offroad hinzieht. Und ja, Mountainbike jetzt noch gar nicht so viel, aber eben jetzt relativ viel Gravel und perspektivisch auch gerne mehr Mountainbike noch.
Genau, und so kam es, dass wir uns beim Tracker, beim Start zum ersten Mal begegnet sind und es war total cool. Wir sind da, also der Start war ja gestaffelt, wir waren in dem gleichen Startblock. Die letzten, die gestartet sind, die von denen erwartet wurde, dass sie die schnellsten sind. No pressure, da sind wir direkt beim Punkt.
Ja.
Wir sind losgefahren und haben uns dann recht schnell nebeneinander gefunden. Also wir sind so die ersten Kilometer nebeneinander gefahren. Das war ja auch trotzdem, dass es quasi eine Staffel war, ein ganz schöner Pulk. Und dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass das mit dem No-Drafting so nicht gelebt wird. Und ich glaube, wir beide haben uns da zwischendurch mal aufgeregt. Dann warst du vorne und du hattest einen Schweif hinter dir. Dann war ich vorne und ein ganzer Schweif hinter mir. Und irgendwann bist du davon gezogen wie so eine Dampflok. Und da war ich schon ziemlich beeindruckt. Ich dachte, okay, sie kann jetzt einfach alleine wegfahren, weil sie die Sache hier so nervt. Und ich dachte, ich habe mir es nicht so ganz zugetraut, da dann so alleine wegzufahren. Aber ja, da dachte ich zum ersten Mal, okay, die Marei, die ist auf jeden Fall in richtig guter Form.
Danke.
Ja, das liegt daran, weil die ist Trainingsweltmeisterin. Also das ist schon beeindruckend. Ich habe es ein bisschen mitbekommen. Also da wird was aufgeschrieben vom Trainer und dann wird das knallhart durchgezogen. Und Marei liebt Dinge abzuarbeiten. Habe ich recht?
Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich richtig, ja.
Gute Beschreibung. Wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten schon da und da war ein Mann neben uns, erinnere ich mich, und er hat gesagt, hey, könnt ihr ein bisschen lauter sprechen? Das ist gerade wie ein Podcast.
Stimmt, das war süß.
Dachte ich, ja, das ist eigentlich eine hervorragende Idee. Wir holen einfach die Marei wirklich in Podcast. Also an diesen Herrn, falls er hier zuhört. Gute Idee.
Ja, jetzt bin ich hier.
Ja, es ist nämlich schon da dann recht schnell so ein bisschen philosophisch geworden in unserem Gespräch, also was dieses Rennen angeht und so weiter.
Davor würde ich kurz nochmal einen reinschmeißen oder beziehungsweise fragen, warum ich vorhin gesagt habe, mit keiner Pause. Marei ist ja eigentlich, du hast ja eigentlich jetzt gerade, oder sagen wir mal, du bist am Ende deiner Regeneration von einem Kreuzbandriss. Noch was Schlimmeres, ich weiß, irgendwo was Angewachsenes am Knochen, das ist da richtig weggebupselt. Wie lange hat das jetzt gedauert? Und beziehungsweise kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, wie, von wann bis wo und wie es dich mitgenommen hat?
Also ich bin letztes Jahr eine Woche nach dem Atlas Mountain Race bin ich Skifahren gewesen mit meinen KollegInnen aus der Klinik und da habe ich mich dann verletzt. Also ich habe mir das Kreuzband Knöchern ausgerissen. Ist im Prinzip eigentlich, sagt man so, die bessere Verletzung, weil Knochen besser heilt als Bänder. Aber letztendlich war es dann doch eine ziemlich lange Geschichte, weil ich dann die erste OP Anfang März hatte, dann die ganze Reha gemacht habe, das irgendwie sich ziemlich gezogen hat und auch ich dann mit dem Arbeiten echt auch wieder Probleme hatte, weil das Gehen und Stehen so schwierig war. Erst dachten wir, das ist vielleicht irgendwie normal und dauert einfach noch ein bisschen. Ist halt auch schon, man hat dann, wenn das so passiert, dann hat man eine Menge Blut auch im Knie und so und das ist alles ziemlich reizend und also auf jeden Fall einfach eine schwere Verletzung, muss man ganz ehrlich sagen. Letztendlich stellte sich dann aber so nach 6-7 Monaten raus, dass es wahrscheinlich doch nicht so ganz normal ist und dass man eben eigentlich nochmal reinschauen muss ins Knie und gegebenenfalls das, was sich da zeigt, noch reparieren. Und dann war es tatsächlich so, dass der Meniskus, also das ist wie so ein Kissen zwischen den beiden Knochen, Unterschenkel- und Oberschenkelknochen, der das quasi festgewachsen ist am Knochen und der war bei mir quasi nicht mehr festgewachsen. Das heißt, der konnte sich immer so zur Seite wegbewegen, sobald Druck drauf kam. Deswegen war auch das Gehen und Stehen so schwierig. Dieser Druck ist beim Radfahren deutlich geringer und deswegen ging das Radfahren auch ziemlich gut und das Gehen und Stehen halt nicht. Und dann musste der auch noch festgenäht werden und auch das waren wieder, beim ersten Mal waren es 6 Wochen Krücken und beim zweiten Mal waren es tatsächlich wieder 6 Wochen Krücken. Was heißt, dass man eigentlich so alles an Muskulatur, was so im Bein ist, eigentlich verliert. Also das war echt irre, wie schnell das geht.
Rausgefunden, dass der Meniskus kaputt ist? War das nicht, dass du Milan gefahren bist oder was?
Ja, genau.
Ah ja, genau. Ja. Weil das war ziemlich, also ich sage jetzt mal aus meiner Sicht lustig. Ja. Also das Mini Milan hast du auch gewonnen. Ja. Und man hat immer, wenn man auf Instagram verfolgt hat, dass du, wenn du zum Beispiel auf die Fähre gegangen bist, hast du auch übelst gehumpelt. Aber halt ja. Radfahren, naja, bist du auf Platz 1. Aber immer wenn du gehen musstest, sah es aus, oh Gott, was ist mit dir los?
Ja, das Gehen war wirklich, wirklich schwierig. Genau, und deswegen das Ganze dann nochmal. Ende September hatte ich dann die zweite OP. Hab dann aber eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass es jetzt besser ist. Also dass da sich irgendwas verändert hat, was sich jetzt besser anfühlt, musste natürlich aber trotzdem wieder alles an Muskulatur aufbauen, also hatte dann 6 Wochen Krücken, dann wieder langsam einsteigen und so. Bin dann, als wir im Januar in Girona waren, da eigentlich zum ersten Mal wieder draußen gefahren.
Ohne Klick, Schuhe.
Genau, mit Sportschuhen.
Trotzdem schneller als alle
anderen. Naja, ja, aber genau, und dann...
Dann warst du 5 Monate lang Trainingsweltmeisterin.
Ja, genau.
Und hast dann beim Tracker abgerufen.
Irgendwie bin ich, wenn ich so mir sowas in den Kopf setze, dann bin ich da schon relativ strikt. Und ich glaube, das hat mich, glaube ich, auch durch die Physio gerettet. Ich meine, die Zeit war ultra schwer für mich, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Also diese ganze, wenn man wirklich nichts machen kann, am schlimmsten ist die Zeit auf dem Sofa, die 6 Wochen, wo du wirklich einfach auf Krücken unterwegs bist. Also für mich war das ganz, ganz fies, weil ich mich sonst im Leben einfach viel bewege. Mein Job ist viel auf den Beinen. Ich bewege mich im Alltag viel, meine Hobbys sind alle irgendwie in Bewegung. So, ich habe mich jede Woche eigentlich, immer wenn Physio war, habe ich mich drauf gefreut, also mich übelst drauf gefreut. Das war so das Highlight der Woche und da habe ich natürlich voll locked in einfach genau das gemacht, was man machen muss. Und natürlich dauert das trotzdem, also das klingt jetzt wirklich so, als ging das wirklich schnell, gerade im Rückblick, so, ah ja, jetzt ist es 5,5 Monate her, dass ich von den Krücken runter bin und ich fahre halt echt wieder Fahrrad. Bin kraftseitengleich inzwischen, aber das hat schon echt, also während man das macht, dauert es wirklich lange. Mhm. Und es ist nicht leicht, aber irgendwie bin ich da komplett, ich bin ein bisschen dickköpfig. Das ist, glaube ich, das hilft mir da ein bisschen.
Ah, Moment mal, da kenne ich ja noch jemanden. Hallo. Vielleicht ist das Rezept zum ultrafinnischen Gewinnen.
Ja, ich glaube, das ist nicht ganz voll.
Ja.
So, wenn ihr zwei jetzt mal in Diskussion geraten, dann wird es aber spannend, wenn zwei Dickköpfe ineinander knallen.
Nein, so wie du das beschreibst, klingt natürlich super, super hart und ich kann mir vorstellen, dass man sich ganz viele kleine Ziele setzen muss, um da bei der Sache zu bleiben. Aber ich kann mich auch sehr gut irgendwie da hineinversetzen, dass man dann, sobald man quasi die Krücken los hat und so eine Reha hat und wie du sagst, dass man sich auf die Physio freut und so, dass man da richtig was hat, um dran zu arbeiten und so einen Plan verfolgen kann. Und ja, das hast du, glaube ich, gezeigt, dass du das sehr gut kannst. Also herzlichen Glückwunsch, dass du so cool jetzt natürlich von außen betrachtet easy stark zurückkommen konntest. Aber wir wissen, ja, wie viel Arbeit dann dahinter steckt.
Ja, danke. Also ich bin selber ehrlicherweise sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell, also klar hatte ich gehofft, dass das schnell geht, aber dass ich jetzt auch schon wieder dann relativ fit bin, klar, da fehlt auf jeden Fall noch was zu dem, wo ich herkomme, aber
das, aber es ist auch für alle fast das erste Rennen der Saison, also wenn man nicht gerade Atlas schon gefahren ist. Ja. Und ich glaube, für alle ist es so ein bisschen nicht der Höhepunkt der Saison. Deswegen ist es vielleicht vom Timing ganz gut. Also ich denke, für viele ist so die Periodisierung von Training und von Leistung ja eher, sollte eher so, je nachdem, wann man sein Rennhighlight hat, aber so im Juli vielleicht beim High sein oder wo man seinen Schwerpunkt setzt. Ich weiß nicht, was wird dein Highlight dieses Jahr renntechnisch?
Im Oktober das Taurus Mountain Race.
Ja, cool. Ja. Genau, also hast du ja auch noch, also wie alle wahrscheinlich jetzt in der Ultraszene, war das Tracker jetzt für viele der Einstieg in die Saison und so ein bisschen Test.
Ja, voll. Ich habe noch ein bisschen Zeit, das ist gut.
Ja,
total. Ich habe nicht gesagt, was Marei beruflich macht. Also gesagt, du bist Ärztin. Also du bist in der HNO, in der Klinik in Freiburg.
Ja.
HNO, oder?
Ja. Genau. Ja.
Hals, Nase, Ohren.
Ja.
Ich habe übrigens erfahren, weil ich habe mir Reihe erzählt, dass ich gerne meine Ohren putze. Das war die Stäbchen. Das soll man nicht so oft machen. Das ist nicht so gut. Am besten gar nicht.
Nee, gar nicht. Ist nur gut für zum Reinigen von den Bremsklötzen, wenn man die mal wieder. Dafür sind die gut.
Alles klar.
Ja.
Marei, mich würde voll interessieren, du hast jetzt schon, also wir haben gerade angesprochen, dass du Ärztin als Beruf bist und trotzdem bist du hier super erfolgreich im Ultracycling über auch relativ kurze Zeit geworden und inzwischen bist du Teil von diesem Canyon-Team. Mich würde total interessieren, wie sich diese Professionalisierung für dich, also so wirkt es von außen, wie es dazu kam oder genau, wie die Sponsoren dazu kamen, ob das immer so dein Plan war und wie sich auch die Veränderung so für dich anfühlt. Also wie kam es denn dazu, dass du inzwischen vielleicht fast zweigleisig, bei mir ist es ja so ähnlich, beruflich unterwegs bist?
Es war eigentlich sogar so, dass ich dachte, 2023 war so das Jahr, wo ich gerade mit dem Staatsexamen fertig war und dann das TCR gefahren bin, weil ich dachte, jetzt habe ich mal die Zeit dazu und vielleicht habe ich die Zeit danach nie wieder, was nicht ganz falsch ist, glaube ich. Und dann habe ich irgendwie gedacht auch, das ist jetzt mal so ein Rennen, das ich jetzt einmal mache. Und dann war es so, dass ich mir dann während des, also als ich dann angefangen habe zu arbeiten, dann auch einen Coach gesucht habe, weil ich dachte, ich will schon irgendwie dabei trainieren, will aber mich auch nicht überlasten. Und da muss ich dann jemanden haben, der mir das irgendwie sinnvoll plant, auch damit ich das irgendwie aus dem Kopf habe. Und das war dann echt richtig gut und vor allen Dingen hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwie konnte ich es dann doch nicht so richtig weniger machen, das Radfahren. Also es ist, glaube ich, dann auch dadurch, dass es für mich ein super Ausgleich zur Arbeit ist. Das hast du vielleicht auch, Jana, ich weiß nicht. Aber ich finde es irgendwie, wenn ich so einen stressigen Tag hatte und den ganzen Tag, ich meine, ich bewege mich auf der Arbeit schon auch viel. Es ist jetzt nicht so ein richtiger Bürojob, wo man so viel sitzt. Aber trotzdem einmal so raus und irgendwie einmal in die Natur und den Kopf frei kriegen, ist für mich halt ultra wertvoll. So hat sich das, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen bedingt, auch dass mir das total geholfen hat, irgendwie von der Arbeit abzuschalten. Und dann wollte ich natürlich auch weiter Rennen fahren.
Du wolltest dann nach dem TCR nicht einfach quasi aufhören, sondern hast gemerkt, dass es ein guter Ausgleich zu deiner Arbeit ist.
Genau, und dann bin ich natürlich weiter Rennen gefahren.
Natürlich.
Natürlich. Und es ging dann irgendwie auch ganz gut. Und dann kam irgendwann letztes Jahr, das war dann irgendwie für mich auch überraschend, dass dann Canyon auf mich zukam und mich halt gefragt habe, ob ich da Lust drauf hätte. Und dann habe ich mir das kurz durch den Kopf gehen lassen und dann eigentlich relativ schnell entschieden, dass das mir sehr, sehr helfen kann. Gerade in dem Kontext, dass ich eben auch arbeite. Ja, seitdem mache ich das jetzt. Also ich denke, da werden wir auch noch drüber reden. Sicherlich geht das schon auch mit einem gefühlten Mehrdruck einher. Bevor bin ich die Rennen einfach irgendwie in Anführungsstrichen für mich gefahren. Ich hatte zwar auch mal hier und da einen Sponsor, aber die haben mir ein bisschen Material geschickt oder so. Oder ein bisschen irgendwie, da hatte ich nicht das Gefühl, dass das wirklich relevant ist, ob ich jetzt hier Erste bin oder Letzte.
Ich frage mal so ein bisschen, ich glaube, das ist nämlich recht interessant und viele wissen gar nicht, wie das aussieht. Du kannst so viel darüber reden, wie du willst oder auch nicht. Aber wie wirst du unterstützt? Also was ist die Art der Unterstützung von Canyon? Was, welchen Part übernehmen die?
Ich kriege natürlich ein bisschen finanzielle Unterstützung und materielle natürlich. Da gibt es jetzt ja auch noch die Partnersponsoren von dem Team. Das ist ja dann wie ein ganz klassisches Partner, also klassisches Fahrradteam, wo du dann halt irgendwie die Kleidung hast und die Fahrradcomputer und. Das heißt, das ist sehr, sehr wertvoll, einfach für das ganze Material. Und dann hilft es mir natürlich auch bei dem Zusammenstellen der Räder und bei der Planung davon so, weil das habe ich vorher natürlich immer alles irgendwie parallel selber mir überlegt, wie ich das jetzt irgendwie alles zusammenbaue und so. Und das ist natürlich schon sehr viel einfacher, wenn da jemand ist, der mir da auch ein bisschen mich da ein bisschen unterstützen kann in dem Aufbau der Räder. Wie genau macht man das? Was gibt es da für Möglichkeiten? Sowas zum Beispiel, das ist schon sehr, sehr viel wert.
Das heißt, du hast eine komplette Materialunterstützung, das heißt, du hast keine Ausgaben in dem Sinne, was den Sport mehr angeht?
Ja, minimal. Wenn ich irgendwie selber irgendwas bestimmtes, ja.
Aber ich meine, so ein Fahrrad ist gut.
Ja, klar,
und,
auf jeden Fall.
Wenn du jetzt zum Beispiel zum Tracker fährst, was machen die? Also was ist da jetzt quasi? Also ich denke mal, die übernehmen die Reisekosten auf jeden Fall der ganzen Geschichte, oder?
Und ja, dann, also ganz genau über die Vertragsinhalte kann ich tatsächlich nicht reden, aber beim Tracker jetzt speziell ist es vielleicht auch nochmal besonders, weil da ja auch das ganze Team ist, weil die anderen das halt auch fahren, halt die kürzeren Distanzen dann. Bei meinen anderen Rennen wird das sicherlich anders sein. Da fahre ich dann weiterhin alleine hin und habe dann da auch niemanden, der mir irgendwie das Rad noch umbaut oder so. Das muss ich dann irgendwie schon alles vorher oder selber machen oder irgendwie gucken. So ganz genau ist das auch noch nicht klar. Das ist ja jetzt auch mein erstes Jahr und das war jetzt das erste Rennen. Das heißt, ich so ganz genau, weiß ich auch noch nicht genau, wie das läuft, aber jetzt zumindest aktuell ist, glaube ich, nicht geplant, dass jetzt zum nächsten Rennen irgendwie jemand mitkommt oder so. Das ist aber auch voll fein. Ich habe es ja früher auch alles allein gemacht und da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt Mechaniker, der dabei ist.
Das wäre jetzt eben die Frage gewesen, weil wenn wir jetzt quasi relativ am Anfang von der Zeit, wo diese vielen Sponsorfahrer, ich meine, ja, gibt schon länger, aber wenn man gleich mal so checkt, wie die Art der Unterstützung ist in einem Sport, der eigentlich ziemlich Hobo war, wo es ja quasi nie irgendwie einen Support gab. Deswegen finde ich es ganz interessant, da gleich mal Verständnis zu kriegen, wie das dann im Ultracycling aussieht.
Ich finde eine Sache super besonders, die ich auf jeden Fall ansprechen will. Und zwar, du hast Stefan ja schon gesagt, dass es Sponsoren schon immer gab. Also schon, ich glaube, die allerersten TCA-GewinnerInnen, die hatten auch relativ schnell Sponsoren, auch finanzieller Art. Aber was schon neu ist oder einzigartig bisher ist, dass ihr, wie du angesprochen hast, Mara, in diesem Canyon ja ein Team seid aus mehreren FahrerInnen und aus einem Zusammenschluss von auch mehreren Brands. Ich weiß nicht, wie sehr, mich würde persönlich interessieren, wie sehr erlebst du das wirklich als Team? Also jetzt beim Tracker seid ihr natürlich zusammen dahin gefahren, weil viele aus diesem Team das Rennen gefahren sind, aber wie viele FahrerInnen sind in diesem Team und wie sehr identifiziert ihr euch so als Team? Also was ist so der Teamgedanke dahinter? Oder weil eigentlich sind ja alles individuelle SportlerInnen.
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, finde ich, weil gerade so Teams im Ultracycling ja auch wirklich untypisch sind. Ganz kurz dazu, wir sind 13 FahrerInnen. Davon sind 2 UltrafahrerInnen, also ich und der Alex. Und die anderen fahren alle klassische Gravel-Rennen. Das heißt, da ist auch schon der Riesenunterschied. Die verstehen sich auf jeden Fall sehr stark als Team, würde ich sagen. Ich glaube, für mich ist das so ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen auch, was ich draus mache. Ich glaube, mir liegt schon auch was daran, jetzt die Rennen der anderen mir anzuschauen und zu gucken, wie es läuft und denen dann auch, also das zu verfolgen, die zu beglückwünschen, weil ich eben gerade diesen Teamgedanken total schön finde. Also ich fand das irgendwie auch total angenehm, da beim Tracker zu sein und einfach so das Gefühl zu haben, man macht das irgendwie zusammen und sich für die anderen zu freuen, wenn die irgendwie Erfolge haben oder so. Das finde ich irgendwie total einfach, das ist einfach schön, auch wenn das eigentlich ja gar nicht mein Sport ist, aber das ist einfach irgendwie ein schöner Gedanke. Deswegen finde ich persönlich, also ich möchte selber eigentlich fördern, dass ich diesen Teamgedanken auch habe. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen dann Aktivität von mir selber. Ich glaube, wenn ich einfach ignoriere, was die anderen machen, dann könnte ich da auch einfach irgendwie so mitlaufen und gar nicht das Gefühl haben, dass ich da großartig in einem Team bin, weil ich ja schon auch meine eigenen Rennen fahre. Wie gesagt, also jetzt bei den nächsten Rennen, da sind die anderen ja auch nicht dabei und ich bin jetzt bei den anderen auch nicht dabei. Das könnte ich leider auch einfach gar nicht leisten mit meinem Job. Also die sind jetzt gerade bei einem Rennen in den Niederlanden, dann in 2 Wochen ist Unbound, so in den USA. Da
hey, ich habe eine Frage an dich, Jana.
Ja?
Ihr seid kein Team, ne, bei Rafa?
Ja, wir hatten zumindest, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also bei Rafa zum Beispiel hatten wir dieses Teamcamp alle zusammen, was sehr ähnlich ist, also auch die Leute, die 200, 360 vor allem fahren, dann Victor, ich und Lael, die halt die langen Sachen machen und ich hatte schon das Gefühl, dass es ein krasser Teamgedanke so war. Natürlich hat man dann auch danach kommuniziert und sich getroffen und über die Rennen gesprochen und wie es bei allen so lief und so. Ich habe es schon ganz anders verfolgt, als sonst hätte mich jetzt wahrscheinlich das Rennen dieser Leute davor nicht wirklich interessiert und jetzt natürlich, wenn man man so die gleichen Sponsoren hat und dann sich kennenlernt, dann verbindet es natürlich. Und ich finde auch den Gedanke schön. Der ACC von Rafa ist schon eine Art Team in dem Sinne, aber ich glaube, es wird weniger so kommuniziert wie jetzt bei euch bei Canyon zum Beispiel.
Genau, das ist, glaube ich, die Außenwahrnehmung ist, Canyon hat ganz klar gesagt, hey, das ist jetzt unser Team für die Saison. Und bei Rafa seid ihr quasi einzelne Athleten, die halt zusammenkommen.
Wie war das für dich, Jana?
Ich fand es auch total die tolle neue Erfahrung und natürlich auch krass, wenn man von, so wie du sagst, Marei, wenn man zu den Rennen sonst alleine fährt und dann auch die ganze Saison für sich ja alleine strukturiert, also auch alleine viel das Training periodisiert, alleine irgendwo hinfährt, um irgendwelche Trips zu machen zur Vorbereitung und so und dann auch davor, vor dem Rennen alleine nach seinem Fahrrad schaut und so. Und jetzt fand ich schon beim Tracker, ich glaube jetzt auch wie du, dass es natürlich einmalig ist, niemand wird mit zum TCA kommen oder so, also da werde ich danach davor auch mein Fahrrad alleine richten und meine Sachen alleine waschen und was auch immer. Aber ich fand schon auch krass, in so einem Teamcamp dann zu sehen, wie das professionell für viele Leute völlig normal ist. Also in ein Teamcamp zu fahren und da gehen wir Fahrrad fahren und unterwegs bringt uns jemand Snacks und Kaffee und dann kommen wir zurück und es gibt direkt gutes, gesundes, proteinreiches Essen, sodass da gar keine Zeit vergeht, sondern einfach ideal. Du kannst direkt im Pool springen, gibst deine Klamotten ab, die werden gewaschen, gibst dein Fahrrad ab, das wird geserviced. Der Mechaniker macht noch die frisch gewachste Kette drauf. Die hatte ich mitgebracht, weil ich ja dachte, ich müsste dafür ich müsste mich sowieso wie immer darum kümmern. Dann habe ich noch eine Massage bekommen und das alles ist natürlich so, wow, total das Gegenteil zu was wir sonst als Ultracycling Solo-Leute so kennen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das war einmalig für Tracker. Also das wird jetzt nicht. Ich würde jetzt mal sagen, Tracker ist auch kein richtiges Ultrarennen. Also steile These, aber ich sehe es nicht so, sondern es ist
ich
ein bisschen Gravel Race
Extended. Ja. Ich sehe das auch nicht so.
Ja.
Es ist eine Frage an euch beide, gucken wir mal in die Zukunft und ich spinne mal. Also sagen wir mal 5 Jahre in der Zukunft. Wir kommen zu einem Ultrarennen, sage ich mal, Badlands oder TCA oder Atlas Mountain Race. Es wird sich entwickeln. Also wir sehen ja jetzt schon eine krasse Entwicklung. Aber wie würdet ihr das sehen, dass dann plötzlich ihr mit einem Team handfahrt und vor und nach dem Rennen eben so bepinselt werdet? Ist das was ihr seht oder wie seht ihr in der Zukunft das Ultra Race? Also weil die Entwicklung ist ja offensichtlich in eine Richtung. Als persönliche Wahrnehmung, wie würdet ihr es am liebsten sehen in 5 Jahren? Eieiei.
Ich sehe da gute und schlechte Dinge. Natürlich als Sportler, Sportlerin ist es auch, ich habe das letztes Mal schon kurz gesagt, auch sehr schön, dass sich der Aufwand und auch den Erfolg, auf den man stolz sein kann, wenn sich das irgendwie auszahlt. Also ich finde total schön, wenn es gesehen wird und wenn man Anerkennung dafür bekommt, was man investiert. Und das ist natürlich, das klingt egoistisch, aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder Mensch würde das genießen. Also natürlich ist es eine Art von, es fühlt sich gut an, dass es gesehen wird und dass es das auch, manchmal denke ich mir, weißt du, im Pro-Cycling, Leute, die die World Tour fahren, natürlich investieren die auch super viel und ihr ganzes Leben und trainieren super viel. Aber wenn man das Atlas Mountain Race gewinnen will oder das TCA, dann bedarf es inzwischen schon ganz schön viel Commitment für ziemlich viel Zeit. Also ich glaube, dass es auch was ist, was mit der Professionalisierung natürlich einhergeht, dass es vielleicht vor ein paar Jahren, also no offense, vor ein paar Jahren war einfach die Dichte an Leistungen noch nicht so hoch, wie sie jetzt ist. Und jetzt sehen wir das ja vor allem auch, also im Männerfeld sowieso, aber auch bei den Frauen. Also wenn wir sehen beim Tracker und die ersten 4 Frauen haben alle die schnellste Zeit bisher unterboten und so weiter. Also wir sehen, dass das Frauenrennen auch kompetitiver wird, was total cool ist. Aber man muss auch einfach schon richtig viel investieren, große Teile seines Lebens, um das halt zu schaffen oder um da dabei zu sein. Und ich finde auch schön, wenn das einen Wert hat. Auch wenn man für Brands wirbt mit seinem Gesicht, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Story, dann finde ich, dass es einen Wert hat. Und deswegen finde ich auch gut, wenn es dafür quasi auch eine finanzielle oder wie auch immer einen Gegenwert gibt und es fühlt sich gut an. Ja, auf der anderen Seite wird dadurch vielleicht halt auch die, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob es unfair, nicht unbedingt, weil mit Sponsoring gehen auch viele Dinge einher, die die Leute, glaube ich, von außen nicht so sehen. Marei, du hast es gerade schon so angesprochen, auch mit dem Druck, mit Verpflichtungen, die damit einhergehen, auch die Entscheidung, sich als Person quasi so öffentlich zu machen. Also ich kann auch einfach Radfahren und alles nicht teilen und für mich behalten. Und manchmal ist es ja auch nicht nur schön, sondern man wird vielleicht auch Zielscheibe oder man muss sich diesen Fragen so stellen oder man wird im Alltag erkannt, wie auch immer, das ist ja auch alles cool manchmal. Manchmal ist es auch ein bisschen stressig und einfach eine zusätzliche Sache zu, ich habe schon einen Vollzeitjob, genau, deswegen, ich finde, es hat Pros und Cons. Ich weiß nicht, Marei, wie du das siehst.
Genau, Marei, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, ich würde dir im Großen und Ganzen voll zustimmen, Jana. Also ich glaube sowieso, die Frage ist so ein bisschen, dass sich die Frage gar nicht so sehr stellt, weil ich glaube, wir haben es sowieso nicht so ganz unter Kontrolle, wie sich das entwickelt.
Und wir drei tragen ganz schön dazu bei.
Ja, weiß nicht, ob das wirklich oder ob das vielleicht eine Illusion ist. Ich glaube, vieles entwickelt sich auch einfach so, wie es sich entwickeln wird und die Professionalisierung kommt, weil das Geld kommt rein und die Leute, die Marken entdecken, dass sich da auch irgendwie eine Plattform bietet. Und ich glaube, dadurch wird sich vieles einfach so entwickeln, wie es sich entwickelt. Und man sieht es vielleicht bei anderen Feldern im Trailrunning oder im, ja, ich meine im Gravel-Bereich ja auch, das war ja auch vor Jahren noch irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, ja, so ein Hipster-Grandsport und vielleicht auch gar nicht so richtig als Sportart gesehen. Und ich glaube, da bin ich auch ganz klar bei meinem Punkt. Was ich wirklich mag an der Professionalisierung und was ich einen großen Vorteil finde, ist, dass es halt tatsächlich auch als Sport gesehen wird und es ist oder mehr als Sport gesehen wird. Ich erlebe das schon immer wieder, dass das also nicht so ganz ernst genommen wird, was man da so macht und die Leute überrascht sind, dass man überhaupt trainiert und wie man trainiert für diese Rennen. Und ich bin dann irgendwie meinerseits wieder überrascht, dass die Leute denken, dass man das einfach so fahren kann. Aber das war vielleicht auch früher so. Also vielleicht konnte man früher einfach irgendwie sich aufs Rad setzen und wenn man nicht geschlafen hat, dann ist man irgendwie schon in den Top 10 gefahren. So ist es halt heute nicht. Genau. Und ich glaube, da finde ich es irgendwie schon schön, dass das auch irgendwie gewertschätzt wird, inzwischen mehr und mehr, das, was man da auch sportlich einfach macht. Und ich finde es auch gerade ja irgendwie wichtig als Frau irgendwie auch, weil das, glaube ich, so das Gesamtbild auf uns ganz insgesamt auch verändern kann. Ich glaube, es hat einfach zwei Seiten und es verändert sich. Und das genauso ist es jetzt im Team mit der etwas professionelleren Umgebung. Es ist schon auch so, vorher war es halt auch egal, wenn mein Fahrrad nicht ganz perfekt war, weil ich habe es halt dann so gut gemacht, wie ich es gerade hingekriegt habe zum Rennen und dann war es halt so, wie es war. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass der Anspruch schon auch eher ist, dass es halt einfach wirklich alles passt. Das erzeugt irgendwo natürlich auch einen gewissen, ja, in Anführungsstrichen Performance-Druck, den ich mir, glaube ich, auch viel selber mache, aber ja, ich glaube, so ein ganz cooles Beispiel von dem Tracker jetzt speziell, ich hatte ja eine Woche jetzt auch frei, das heißt, ich war dann auch schon ein bisschen früher da und hatte dann irgendwie auch schon Urlaub und das ist ja mein Jahresurlaub so. Und dann hatte ich irgendwie eigentlich mir vorgenommen, noch genau zu schauen, wo genau sind die Brunnen und wo genau kann ich nachfüllen, wo macht das Sinn. Und ich hatte dann schon auch die Brunnen in meine Karte übernommen, aber da kommt jetzt vielleicht irgendwie auch wieder mein Dickkopf raus. Ich habe dann irgendwie auch gedacht, so, das ist jetzt halt auch irgendwie mein Urlaub. Und ich habe jetzt in der Woche, wo ich beim Tracker war, habe ich zwei Bücher gelesen, weil ich auch irgendwie so, ich will jetzt halt irgendwie auch meinen Urlaub haben und jetzt irgendwie auch Bücher lesen und nicht nur Karten studieren. Ich habe dann schon das Gefühl gehabt, das war natürlich jetzt auch nicht so ganz ideal. Also da hätte ich jetzt irgendwie schon das Ganze ein bisschen professioneller machen sollen, wahrscheinlich.
Ich würde mal meine Takes dazu reinschmeißen. Also die ursprüngliche Frage war ja, wie könnte sich's entwickeln? Wo sieht man das in 5 Jahren? Was voll nachvollziehbar ist, ist diese Bestätigung, die man bekommt oder diese Anerkennung für die Leistung, die mir erbringt. Da wäre jetzt mein erster Hot Take ist, was meine Wahrnehmung ist, dass, hey, ich bin nicht schon seit 10 Jahren in dieser Szene drin, aber meine Wahrnehmung war bisher, das Ultracycling oder das Self-Supported Bikepacking Race war eine wahnsinnig intrinsisch getriebene Sport. Also da war gar nicht die Motivation von außen so stark wahrgenommen zu werden von der breiten Masse, sondern vielleicht von einer kleinen Szene, die sich untereinander sehr schätzt und das entwickelt sich hin zu einer extrinsischen Motivation. Also alle sollen mitbekommen, wie viel Leistung ich bringe. Das ist so, was ich wahrnehme. Dann hast du gesagt, Jana, Marei, du hast gesagt, das entwickelt sich selbst und wir haben da gar nicht so richtig Kontrolle, dass wir das nicht beeinflussen können, wie sich die Szene entwickelt. Also ja, wahrscheinlich mein Point ist, money always wins. Das sehen wir im Ultrasport, im Laufsport. Der UTMB hat eigentlich die komplette Szene verschluckt und alles kostet 5-mal so viel wie davor und hat andere Regulierungen und sonstiges. Aber trotzdem haben wir die Kraft, so wie wir, Jana, aus Versehen mit dem Three Peaks-Film relativ viele Menschen erreicht haben. Trotzdem haben wir die Möglichkeit oder die Macht, das zu beeinflussen. Ganz aufgeben will ich in meiner aktuellen Situation gerade nicht, auch wenn ich mich jetzt nicht als der Prophet des Ultracyclings darstellen will, aber ich habe darin eben was gefunden und der Grund, warum ich da so reingeplatzt bin und gar nicht so der Fahrer bin, aber was ich so schätze, ist eben diese Magic davon. Und was mich gerade so ein bisschen reibt, ist die Professionalisierung. Und ich sitze aber jetzt mit 2 Athletinnen da und kann eure Punkte zu 100% nachvollziehen, sehe aber trotzdem irgendwie was bedroht, was ja nicht mir gehört, aber was irgendwie so eine Magic hatte.
Aber glaubst du, also meine Frage wäre jetzt so, ist die Magic, ist das wirklich bedroht dadurch? Also ich glaube, das ist auch dann, glaube ich, schon, und da hast du wahrscheinlich recht, wir haben das schon irgendwo in der Hand, aber ich glaube, das ist ja dann schon irgendwie auch wieder in unserer Kontrolle, weil ich finde, das kann auch ein bisschen unabhängig davon sein, dass ja, ob jetzt Leute Geld dafür bekommen, dass sie ein bestimmtes Fahrrad fahren oder ja, eine bestimmte Kleidung tragen oder so. Oder ob jetzt dann da ein Team mitkommt zum Start oder nicht.
Ich glaube, also ich sehe das ehrlich gesagt so, dass bei dem Distrack heißt es vielleicht ein bisschen strittig, weil wie wir uns alle einig waren, ist es nicht so ein wirkliches Ultra in dem Sinne, sondern eher ein Extended Gravel. Aber bei Rennen, sagen wir jetzt mal wie Atlas Mountain Race oder wie TCA und so weiter, die so unfassbar hart sind, dass man auch, wenn ich halt am dritten Tag nachts um 4 irgendwo mit meinen müden Augen auf dem Bildschirm schaue, sodass die nicht zufallen und mir Wasser ins Gesicht spritzt, dass ich nicht einschlafe und vor irgendwelchen Hunden flüchte oder gegen die Hitze kämpfe oder wie auch immer, dann ist es gerade echt total egal, ob ich jetzt einen Sponsorvertrag habe oder nicht. Also es hilft mir in der Situation wirklich überhaupt gar nichts. Und ich habe das Gefühl, dass es dadurch, dass die Rennen so lang und hart sind, dass man das noch immer, du hast die extrinsische Motivation angesprochen, aber ich habe das Gefühl, diese Art von lange Rennen nur um einen Sponsorvertrag zu bekommen oder nur um ein 15.000-Euro-Fahrrad zu fahren, wirst du dieses Rennen nicht gewinnen.
Du wirst es vor allen Dingen vielleicht.
Das wird nicht klappen. Man muss es wirklich wollen.
Ja, genau, absolut. Absolut, genau. Bin ich der Meinung. Ich rede auch nicht vom Fahrrad oder vom Sponsor, sondern von der Anerkennung. Also die Anerkennung der breiten Masse, die extrinsische Motivation, meinte ich.
Aber selbst die, glaube ich, gerade bei so langen Rennen, also ich, meine persönliche Meinung dazu ist, die bringt dich nicht mal an die Ziellinie, glaube ich. Also wenn das deine Motivation ist, dann glaube ich, wirst du es nicht finishen. So funktioniert vielleicht mein Kopf, aber...
Nee, du hast so recht und du bist ja auch die
Athletin,
du kannst es ja richtig sagen. Also du bist in der Position, das zu sagen, stimmt ja auch.
Also ich finde auch, dass allein diese, also die Motivation zu gewinnen, allein egal, was damit einhergeht, die ist oft sehr falsch, weil die sich nämlich an anderen Personen richtet.
Ja.
Also zum Beispiel mein TCA letztes Jahr mit der Cynthia, das ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen war.
Ich wollte es gerade sagen.
Ich glaube, wäre meine einzige Motivation gewesen, zu gewinnen, dann wäre spätestens, als sie mich in der Nacht überholt hat und nicht geschlafen hat und ich habe halt pausiert und geschlafen und sie war dann irgendwie 6 Stunden vor mir mit einer Gap, spätestens da hätte ich dann irgendwie gesagt, ach ja, also keine Ahnung, weil da, das war, was soll ich da dann, also wenn die einzige Motivation ist zu gewinnen, dann hat sowas einen richtig großen Hebel auf dich. Wenn aber deine Motivation ist, ich will das so gut wie möglich für mich finishen und ich versuche in jedem Moment die beste Entscheidung zu treffen für mich und für mein persönliches Rennoutcome, dann wirst du damit viel weiterkommen und sich so an anderen Personen da abzuarbeiten, führt einem im Rennen zu nichts, weil das Prestige zu gewinnen ist ja unweigerlich damit verbunden, sich an anderen Personen zu orientieren und das funktioniert auf lange Sicht nicht.
Das vielleicht sehe ich auch das so ein bisschen, also vielleicht ist das der Grund, warum ich dich so gern mag, Jana, weil ich bei dir eben diese intrinsische Motivation so stark sehe und vielleicht fühlt sich dann das auch ein bisschen bedroht an, dass dieser externe Input jetzt eben auch auf dich einkommt, aber ich finde es schön, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das ist das, was ich so schön finde und das ist, finde ich, das ist so krass viel schwerer selber zu erhalten oder zu erreichen, intrinsische Motivation daran festzuhalten, anstatt wenn man externen Input bekommt, weil der ist einfach viel leichter oder viel kurzfristiger geil, anstatt seine eigene intrinsische Motivation hochzuhalten. Deswegen finde ich das eben so cool in dem Ultrasport, dass die alle ohne dem Auskommen, aber eigentlich so krass knallhart selbst motiviert sind oder intrinsisch motiviert sind.
Das ist so ein bisschen, wenn du lange Ultras fahren willst, über mehrere Jahre und auch mehrere Rennen fährst, die auch so lang und so hart sind, ist es, glaube ich, sonst gar nicht, meiner Meinung nach, nicht möglich.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass natürlich natürlich macht es auch Druck, Rennen gewinnen zu müssen, Mariah, was du auch gesagt hast. Und ich muss jetzt ganz am Anfang vom Podcast, habe ich kurz angefangen, dass unser Gespräch am Anfang vom Tracker so war. Ich würde dazu jetzt gerne ein bisschen einsteigen. Stefan, außer du hast direkt was dazu.
Ja, nein, ich lasse dich einsteigen. Ich möchte nur kurz eine Sache möchte ich kurz sagen. Ich habe lustigerweise gestern Abend eine E-Mail an Tracker geschrieben, an die Veranstalter, weil ich ein YouTube-Video machen will zu dem ganzen Regelthema. Und ich habe jetzt gerade eine sehr, 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 sehr lange E-Mail zurückbekommen. Aber was ich jetzt als Gossip gleich mal raushauen will, was relativ oben in der E-Mail steht, ist, es wird kein 560 mehr geben. Haben die jetzt gesagt.
Dürfen wir das öffentlich machen? Das habe ich auch schon gehört, ja.
Ja, ich mache das öffentlich, weil ich habe die E-Mail denen so geschrieben, dass ich ein Video darüber machen will. Und wenn sie die Information geben für dieses Video, ist das öffentlich. Also, wenn man auf die Website schaut, findet man auch mittlerweile gar keinen 560 mehr. Das heißt, so wie sie es geschrieben haben, haben sie was gemerkt. Macht mich ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Nicht böse gemeint dem Tracker gegenüber, sondern vielleicht ist es ein guter Step back erstmal.
Ja, ich glaube, da am Beispiel Tracker wurde jetzt einfach sehr deutlich, dass die Professionalisierung vom Sport, also von Seiten AthletInnen, so wie wir jetzt darüber sprechen, auch damit einhergehen muss, dass das Rennformat sich professionalisiert. Also wenn wenn es unklare Regeln gibt, Regeln zwar dastehen, aber nicht verfolgt werden und so weiter. Ich meine, das ist seit längerem ja immer wieder ein Thema. Und ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit war das oftmals, es gab viele Beispiele, wie zum Beispiel mit Anatole und Sebastian im TCA, wo es sehr viel emotionale Debatte über die Regeln gab. Dann über das Cola-Gate, was ja auch so ein bisschen ulkig dann war beim TCA. Und ich hatte immer das Gefühl, die Wut richtet sich dagegen Organisationen, also gegen die RennveranstalterInnen. Und beim Tracker diesmal habe ich zum ersten Mal erlebt, dass sich Fahrer, Fahrerinnen gegenseitig beschimpfen oder mobben oder Fehler suchen bei anderen und so weiter. Und das fand ich ein Resultat davon, dass die Organisation leider in dem Sinne für das 560 nicht wirklich professionell war. Und gut, wenn daraus, ja.
Marei nickt und macht so, aber ich würde nur sagen, Marei ist zustimmend.
Ja.
Dem Video.
Ja, stimmt, ja.
Hey, sollen wir vielleicht mal lieber auf die Fragen zu Marei eingehen? Wir sind gerade viel auf ganz schön allgemein geworden,
voll,
weil das Thema
voll,
doch
voll.
Irgendwie krass präsent ist.
Wir wollten auch gar nicht dieses Tracker-Thema so sehr aufmachen,
ja.
Aber das ist einfach ein krasser Aufhänger auch für viele Dinge, die wir jetzt besprochen haben.
Ja.
Ich will kurz sagen, was wir da, also ganz, wir kommen zurück, wir sind gerade beim Tracker gestartet, 7.20 Uhr in der Früh fahren wir los. Und Marei und ich begegnen uns zum ersten Mal. Wir sind so dann ein bisschen nebeneinander gefahren. Es war mega viel Staub in der Luft, weil es waren zwar nur irgendwie 20 Leute oder so, aber wir waren direkt paniert, direkt ganz viel Staub in der Lunge. Und wir haben noch gescherzt, dass es ganz cool ist, dass wir nicht die 360 fahren, weil dann wäre es nämlich ständig so.
Ja. Ja, stimmt.
Und wir haben auch darüber gesprochen, wie viel Motivation oder Überwindung es schon gebraucht hat, sich überhaupt zu diesem Rennen anzumelden, weil, wie gesagt, ist es ein Rennen, das anders ist als die Ultras, die wir sonst fahren, und es ist sehr medial aufgeladen. Super, super crazy. Also ja, allein das Gelände mit so viel Bühnen und Brands. Und auch am Ende haben wir, als wir dann auf dem Podium waren, haben wir erstmal besprochen, wie man das mit dem Champagner überhaupt macht.
Es gibt so ein Video, wo wir, also von uns, wie wir da dieses Champagne-Schauer machen. Und man sieht immer nur so, wie ich immer so nach rechts und links gucke, aber wie macht man das jetzt?
Aber musstet ihr, habt ihr so Champagner bekommen oder was?
Ja, klar.
Ja.
Wir müssen erstmal rausfinden, wie man das überhaupt so macht.
Ey, das ist so nicht ultra. Jana, weißt du noch, deine Mama, als sie die Champagnerflasche aufmachen wollte?
Ja, und du hast gesagt, ja. Nein, das passt nicht.
Jetzt ist es passiert.
Ist ja auch kein Ultra.
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Ja, wir haben auf jeden Fall schon beim Losfahren gecheckt, wie viel Mut dazu gehört, sich überhaupt anzumelden, weil der Druck natürlich groß ist. Also vor allem, du hast auch angesprochen, dass natürlich Erwartungen vom Sponsor oder von den Sponsoren werden nicht unbedingt ausgesprochen, aber man spürt das halt oder man bildet sich das ein, dass natürlich mit der Vorbereitung, du bist da mit einem Team, weil alles, was ich vorher angesprochen habe. Und ich meine, wenn ich es jetzt verkacke, dann ist, also die haben schon so viel Vorarbeit geleistet quasi, um mich da bestmöglich ins Rennen zu schicken. Und wenn ich jetzt es nicht ernst nehme oder irgendeinen Fehler mache, dann fühlt sich das an, als hätte ich versagt. Wobei natürlich, natürlich freuen die sich, wenn ich da liefere, aber ich glaube, die sponsern einen ja auch aufgrund dessen, dass man eben sich über viele Rennen hinweg bewiesen hat und vielleicht auch für die Person, die man ist und so weiter, bilde ich mir auf jeden Fall ein. Aber es geht schon auch viel Druck damit einher. Wie hast du das so erlebt, Marei?
Ist tatsächlich, glaube ich, ich habe das schon als Druck empfunden, auf jeden Fall. Weil ich mir den aber, glaube ich, auch ganz arg selber mache in dem Moment. Also das ist so ein bisschen, wie du sagst, das wird überhaupt nicht ausgesprochen. Also das ist niemand, der sagt, hey Marei, wenn du hier nicht Erste wirst, dann bist du hier raus oder so. Also wirklich gar nicht. Aber natürlich ist es so mein erster Auftritt in Anführungsstrichen in diesem Team gewesen. Und natürlich denke ich dann selber so, boah, jetzt habe ich hier irgendwie super Material und so ein gutes Gravel-Bike hatte ich noch nie. Und vorher war es halt irgendwie immer ich selber, wie gesagt, die davon, also die Einzige, die das interessiert hat, ob ich gut oder schlecht abschneide, war im Endeffekt ich. So meine Freunde und Familie, denen war das egal. Und meinen Sponsoren vorher, die ich jetzt so ein paar hatte, die haben sich auch einfach gefreut, dass ich das mache. Und irgendwie, jetzt hat sich das schon angefühlt, so als habe ich das, also so schon so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, ich wäre jetzt irgendwie schon cool, wenn ich da jetzt auch irgendwie gut fahren würde. Wie gesagt, und ich glaube, das ist Druck, den ich mir absolut selber mache, aber der halt einfach dann schon da ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass jetzt beim Tracker speziell, und das wird sicherlich bei Badlands wahrscheinlich ähnlich sein, dass dann normalerweise bei so einem Ultrarennen, das fand ich beim Atlas schon mehr als sonst, aber bei so einem Ultrarennen normalerweise stehen da so ein Hansel, der am Start sagt, hey, viel Spaß, los geht's. Und am Ziel stehen irgendwie 3 Hanseln, wenn man vorne fährt vielleicht, wenn man so ein bisschen später hinten ankommt, dann steht da irgendwie einer und dann wird da ein bisschen geklatscht und dann ist das, war's das. Oder wird einmal gesagt, hey, schön, dass du da bist, hier ist der Stempel und dann war's das. Und irgendwie war das jetzt natürlich schon ganz anders. Und dann kommst du da an und dann sind da so 1000 Kameras und Leute, die irgendwie dann... Ja, das ist für schon einfach sehr ungewohnt und ich bin das einfach wirklich gar nicht gewohnt, dass so viele Augen oder Kameras auf einen schauen. Das empfinde ich natürlich irgendwie auch als Druck und ich glaube, es ist mir auch gar nicht so lieb. Also ich finde es eigentlich schön, dass das beim Ultra sonst nicht so ist und ich glaube auch, dass sich das gar nicht so sehr ändern wird, weil einfach die ganze mediale Aufbereitung einfach anders funktioniert. Ist viel mehr im Hintergrund durch das Dot-Watching, vielleicht gibt es irgendwie dann Artikel oder so. Aber es ist nicht so, dass du wie beim Gravel Race jetzt dann irgendwann die Motorräder hast, die hinter dir fahren. Das funktioniert einfach nicht bei einem Ultra. Das finde ich auch gut so.
Ich finde trotzdem, dass man den Umgang mit dem Druck, auch den Mut, sich dann da in die Startlinie zu stellen, mit dem Wissen, da gibt es gute Konkurrenz, dass es natürlich was anderes ist, als wenn ich zu einem Rennen gehe, wo vielleicht... Also auch ein Hot-Take. Früher ist man zum Rennen gegangen, da waren 4 andere Frauen. War auch so ein bisschen halt mal sehen oder mal schauen. Und wenn du gefinisht hast, dann ist schon eh alles cool. Und jetzt geht man natürlich dahin. Es gab diese Liste mit den Favoritinnen davor und so. Und die Liste war lang. Also irgendwie 12 weibliche Namen, die alle super viel Erfahrung in dem Bereich haben. Leute, die schon erfolgreich auf den kürzeren Distanzen waren und so weiter. Und dann zu sagen... Das suche ich mir aber aus und ich finde die Konkurrenz cool. Und das ist schon, finde ich, auch ein Schritt, der ein bisschen Selbstvertrauen braucht, sich dem quasi zu stellen. Und gleichzeitig, also das klingt jetzt so negativ, gleichzeitig ist es natürlich das Beste der Welt. Also wie cool ist, dass es so viele, so starke Frauen gibt, die da an der Startlinie stehen. Also das ist ja die beste Entwicklung überhaupt. Das ist das, was wir uns gewünscht haben. Und ich hoffe sehr, dass es so weitergeht. Und das ist auch der Grund, warum ich mich eigentlich zum Tracker angemeldet habe, weil ich dachte, ich fand diese Competition auch letztes Jahr beim TCA, die ich da zum ersten Mal über eine lange Distanz so erlebt habe. Also einfach so ein dichtes Feld an wirklich starken Frauen. Und das fand ich total toll. Das hat mein Rennen sehr verändert. Also ich habe auch gemerkt, dass es auch meine Motivation im Rennen und meine Leistung positiv beeinflusst. Und ich wollte das einfach wieder. Und deswegen dachte ich, ich will das Tracker fahren, weil da kann ich genau das erwarten.
Ja. Und weißt du, was ich auch richtig cool fand? Das war jetzt tatsächlich auch das erste Mal für mich, dass ich in so einem ultrastarken Feld gefahren bin, glaube ich. Also sonst war es immer, war schon mal so 1, 2, 3 starke, aber nicht so. Also das war jetzt schon echt besonders und deswegen natürlich habe ich diesen Druck auch gespürt, aber ich fand es auch vorher irgendwie schon den Gedanken total cool. Und auch im Rennen fand ich so schön, wie man das auch gespürt hat, wie sehr wir das irgendwie feiern, dass das so ist. Und ich wusste ja selber nicht genau, wie ich darauf reagiere jetzt auf dieses starke Feld. So, es hätte ja auch sein können, dass mein Kopf irgendwie dann total abgeht und ich irgendwie nur noch deprimiert bin, weil ich da nicht mithalten kann oder ich irgendwie mir voll den Stress mache oder so. Und das weiß man ja vorher einfach nicht. Natürlich wollte ich das nicht. Ich wollte mich freuen, aber man kann natürlich nie vorhersagen, wie man darauf dann wirklich reagiert, wenn man dann im Rennen ist. Und für mich war es total die schöne Erfahrung zu sehen, wie sehr ich das auch feiern konnte. Also ich bin allein als wir da zusammen losgefahren sind, ich habe mich so sehr gefreut, euch endlich mal kennenzulernen, also dich und Lail. Und wir haben ja dann am Anfang irgendwie relativ viel geredet und dann bin ich später noch mit der Lizzie gefahren ein bisschen. Da haben wir uns immer auch so ein bisschen gegenseitig gebettelt an den Bergen, an den Anstiegen. Und ich dachte erst auch, dass sie gerade die erste Frau ist. Sie war letztendlich, glaube ich, ein bisschen vor uns losgefahren. Deswegen war es dann am Ende gar nicht so. Aber auf jeden Fall habe ich richtig gemerkt, sie ist dann immer mal wieder an den Bergen auch schneller gewesen als ich. Also die Lizzie ist irgendwie letztes Jahr, glaube ich, National Champion, Großbritannien Gravel Champion geworden oder so. Und dann jetzt hat sie sich das so das erste Ultra rausgesucht. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die ultra stark ist an den Bergen. Und die hat dann immer mal wieder so quasi so einfach ein kleines Stückchen vor mir. Und mich hat das so motiviert, einfach auch da mitzuhalten. Und gleichzeitig habe ich das so cool gefunden. Ich habe mich richtig gefreut, dass die da gerade so wegfährt, weil ich das so schön fand, einfach so viele starke Frauen zu sehen und zu sehen, dass die das einfach so abreißt da in dem Moment. Und irgendwie war das für mich voll die schöne Erfahrung, dass das für mich auch so funktioniert hat, dass ich das einfach feiern kann und dann mich auch freuen kann, wenn andere Frauen auch stark sind. Natürlich wollte ich dann auch schneller fahren, aber das ist ja nicht unbedingt damit verbunden, dass man jetzt, also anscheinend für mich nicht damit verbunden, dass ich jetzt irgendwie sau frustriert bin oder so. Das war eine schöne Erfahrung. Ich meine, wie gesagt, das ist einfach nicht so häufig, dass wir Frauen in so einem Feld fahren und wird jetzt wahrscheinlich mehr und mehr passieren für Männer. Wenn die das jetzt hören, ist das vielleicht irgendwie so, ja, klar, ist ja immer so.
Ich habe mir auch immer eingeredet, ich fahre einfach gegen alle und natürlich will ich auch gegen, also ich habe immer gesagt, ich fahre gegen die Männer genauso gegen, wie gegen die Frauen. Aber wenn man das dann zum ersten Mal so erlebt, mit einer anderen Frau neck-to-neck zu sein, dann ist es doch schon was ganz anderes.
Ja.
Und das ist schon ziemlich cool. Ganz am Anfang am Rennen, erinnere ich mich, haben wir auch beide so ein bisschen den Druck rausgenommen, vielleicht um uns selbst da besser damit umzugehen. Und du hast gesagt, naja, man muss ja auch mal verlieren.
Ja.
Ja. Wenn verlieren heißt, nicht Erste werden, dann ist schon ziemlich krass. Haben wir beide verloren.
Ja, nee, so empfinde ich es nicht. Also das muss ich schon sagen, so empfinde ich es eigentlich nicht. Ich hoffe, du auch nicht. Aber.
Nein, natürlich
also
nicht.
Wir reden hier von der zweiten und von der dritten. Ihr habt beide nicht verloren, meine Güte.
Nee.
Oh Gott, diese Humbleness. Ich gehe. Ich dachte, ich habe hier nichts zu melden, weil das ist eine Erfahrung, die jetzt, ihr spricht jetzt über Frauenerfahrungen und deswegen habe ich hier nicht nichts, also deswegen sage ich jetzt nichts. Keine Ahnung. So, okay. Lass den Raum jetzt mal.
Ich bin auch natürlich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, jetzt gerade ist natürlich noch super besonders und wir sagen beide, das ist das erste Mal, also für mich war das dieses Jahr das erste Mal so quasi ein enges Frauenrennen auf den Ultras zu fahren und jetzt beim Tracker war es wieder so und so. Ich hoffe natürlich, dass es normal wird. Also vielleicht ändert sich dann auch unsere Einstellung dazu, sodass wir dann nicht mehr nur feiern, wow, es gibt so viele coole, starke Frauen, sondern ich meine, für die Männer ist es offensichtlich normal und ich weiß nicht, ob sich das dann irgendwann dazu hin entwickelt, dass wir da auch weniger cheering sind oder wie soll ich das auf Deutsch sagen, dass wir es weniger nicht nur feiern, sondern vielleicht auch da noch mehr Konkurrenz und so entsteht. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass es die meisten, also in der Psychologie sehen wir, dass viele Männer mehr competitive sind, also mehr wettkampforientiert und auch mehr Ellenbogen raus, ist auch so ein bisschen das Stereotyp oder das Klischee. Vielleicht ist es auch sozialisiert, dass es bei Frauen weniger erwünscht ist oder weniger sozial akzeptiert. Vielleicht verändert sich das auch, wenn Frauenradsport kompetitiver wird, bin ich gespannt.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ich glaube aber auch, dass auch da, dass ich gleichzeitig cheering bin, heißt ja auch nicht, dass ich dass ich nicht mehr kompetitiv fahre oder
ja,
so.
Ja, am Ende wollte ich dich auch noch einholen.
Vielleicht hättest du es auch noch geschafft.
Wenn das Rennen 20 Kilometer länger gewesen wäre, ja, nee, aber so eine Karotte zu haben, ist auch einfach mega cool. Also
ja,
bringt schon, kitzelt schon noch mehr Leistung dann raus. Wie geht's dir denn jetzt so mit dem Arm und deine Erholung und so weiter? Wie du hast gesagt, du hast dich verletzt. Willst du darüber reden oder lieber nicht?
Ja, doch.
Ah ja, doch. Klar wird darüber geredet. Ich habe die Frage dafür. Hey Marei, was ist mit deinem Arm passiert? Der Gossip-Stefan ist wieder da.
Ja, ich bin leider nach dem vierten Anstieg, also relativ früh im Rennen sogar noch, ich glaube, es muss 11 oder 12 Stunden im Rennen gewesen sein. Da war diese Abfahrt, die auch als irgendwie eher gefährlich gekennzeichnet war. Tatsächlich,
da, wo alle ihre Felge kaputt gemacht haben.
Genau, ja. Und da hatte ich gar kein Problem. Kurz danach tatsächlich war eigentlich eine Abfahrt, die gar nicht so dramatisch war. Aber das ist halt bei mir, also im Training stürze ich eigentlich nie. Und ich bin beim Atlas einmal gestürzt und habe mir dabei nichts getan. Das sind immer so Stellen gewesen, auch wenn überhaupt, wo eigentlich nichts war. Das ist halt genau das, was irgendwie gefährlich ist. Ich habe das ein bisschen unterschätzt und dann war halt an der Stelle der Gravel ein bisschen loser als gedacht und ich bin halt ausgerutscht. Und es war eigentlich kein Riesen-Impact, aber ich bin halt so einen halben Meter über den Boden geschlittert mit meinem Ellbogen voran. Und dort an der Stelle waren halt einfach sauspitze Steine und dann habe ich mir diese sehr, sehr spitzen Steine einfach in den Arm gerammt und einmal so hier den Unterarm aufgeschnitten.
Über dein Tattoo habe ich gesehen.
Über das Tattoo, genau. Das ist kaputt jetzt. Ja, es war auch einfach direkt, ich habe es direkt gesehen und gewusst, es ist tief. Und da habe ich dann durchaus auch schon so die Erfahrung als Ärztin zu wissen, dass das eigentlich hätte genäht werden müssen. Gleichzeitig war es halt auch sehr, sehr, sehr dreckig. Und naja, wie du schon sagtest, alles voll mit Staub und eh schon. Und dann war das natürlich alles super tief da drin. Und ich hatte einfach direkt den Gedanken, scheiße, das kann man jetzt schon nähen oder sollte man auch nähen. Das blutet auch ganz schön dolle. Aber da ist jetzt so ein bisschen, man hat halt 6 Stunden Zeit, wenn so eine Wunde dreckig ist, dann nennt man das nach 6 Stunden definitiv nicht mehr.
Dann hast du einfach Gas gegeben.
Nee, aber ich wusste irgendwie jetzt, ich bin da auch schon ein bisschen ab vom Schuss. Und bis ich jetzt hier irgendwie irgendwo im Krankenhaus bin, kann es gut sein, dass die 6 Stunden eh um sind. Und dann habe ich mich erstmal dafür entschieden. Und ich würde jetzt definitiv, das klingt jetzt immer so blöd, wenn man das sagt, macht es nicht, Leute, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also ich würde es jetzt niemandem empfehlen, dann mit so einer Wunde weiterzufahren, ehrlicherweise. Das war schon so, dass das ehrlicherweise grenzwertig war. Ich habe dann natürlich vielleicht als Ärztin irgendwie auch so die Illusion, dass ich es einschätzen kann und dachte halt, okay, ich habe es dann irgendwie gesäubert, bin dann, es tat natürlich auch scheiße weh und habe es dann irgendwie so notdürftig verbunden und bin dann so eine Stunde oder anderthalb später in so einem Dorf vorbeigekommen, wo dann auch ein großer Brunnen war, wo ich es ausspülen konnte. Das war dann sehr hilfreich und dann war da auch ein Restaurant, die sogar Alkohol hatten zum Spülen. Das heißt, da habe ich es einmal richtig mit Alkohol durchgespült.
So richtig wie im Film mit Schnaps oder was?
Nee, das war sogar irgendwie für die Wunddesinfektion. Ne? Tatsächlich ein guter Tipp. Restaurants müssen, also wenn die eine Küche haben, haben die in der Regel eigentlich auch ein Erste-Hilfe-Set.
Das wäre schon so cool. Du dann gehst dann so rein, so habt ihr Whisky und dann kippst du dir das über den Arm. Und
hätte ich vielleicht auch genommen in dem Moment. Also ich habe mir da schon Sorgen gemacht. Ich meine, das ist nicht so ohne. An so dreckigen Wunden kann man durchaus auch mal eine fiese Infektion entwickeln. Und ich meine, früher sind die Leute an sowas gestorben. Also das ist schon nicht so ganz ohne. Ich war dann ganz glücklich, ehrlicherweise, dass es immer noch so ein bisschen geblutet hat, weil ich wusste, okay, dann kommt es halt wenigstens raus. So lieber ein bisschen, ja. Und dann haben wir halt nochmal zugeklebt, notdürftig. Und dann bin ich weitergefahren, immer so ein bisschen, aber auch dann schon. Also man sieht es auch richtig ich habe mal nachgeschaut, meine Leistung nimmt ab dem Sturz einfach tatsächlich einmal, also macht so einen Knick.
Ja, klar.
Ich bin einfach weniger gefahren dann. Ich glaube zum einen, weil der Körper einfach auch mit irgendwas beschäftigt ist. Ich will dann auch ehrlicherweise keine Schmerzmittel nehmen, weil ich weiß, dass das durchaus für den Körper einfach zu viel Belastung ist. Du hast ja schon eh die Dehydrierung durch das Rennen einfach, dann hast du eine Riesenbelastung für den Körper. Wenn man sich so Studien anschaut, dann ist es nach so Ultramarathons, es gibt relativ viele Studien dazu, also fast alle da irgendwie ein akutes Nierenversagen haben, letztendlich, in laborchemisch zumindest, dass der nicht unbedingt Spätfolgen hat, aber das ist schon nicht ganz ohne. Und wenn du Ibuprofen dann noch draufhaust, da gibt es auch einfach auch sinnvollerweise keine Studien zu, das macht man einfach nicht, meiner Meinung nach. Also das ist ethisch auch wirklich fragwürdig, wenn man das machen würde. Aber
das Thema Ibu im Ultrasport hat man auch schon.
Ich bin ja in dieser Forschungsgruppe unter anderem mit 2 Nephrologen, die dazu auch eine sehr starke Meinung haben natürlich. Ja,
das glaube ich nämlich auch.
Jetzt mal, also weil du bist ja mit Auflieger gefahren, hast du dann deine wunderschöne Wunde in den wunderschönen durchgesippten Aufleger aufgelegt? Oder
ja, also ich hatte dann nochmal meinen Armling drüber gemacht, damit auch einfach nicht so viel Staub dran kommt. Also ich hatte das, wie gesagt, so ein bisschen verbunden und dann halt noch Armling drüber gemacht. Und dann war es, also was vor allen Dingen problematisch waren die Abfahrten, weil es einfach schmerzhaft war. Also ich bin deutlich vorsichtiger. Die Vibration, also jeder Stein hat einfach sau weh getan. Und dann habe ich natürlich auch, ich wusste ja, im zweiten Teil kommen die ganzen flachen Stellen, wo man die Aufleger gut nutzen kann. Ich habe das dann noch so zeitweise mal genutzt, einfach auch um die Hände mal zu entspannen. Also da auch, ich fahre eigentlich jedes Rennen mit Aufliegern, auch weil ich Chirurgin bin oder einfach da ja chirurgisch arbeite und ich einfach aufpassen muss, dass meine Hände nicht kaputt gehen. Das heißt, es war immer so ein Mittelding aus, ich gucke jetzt mal, dass ich irgendwie doch meine Hände mal kurz entlaste, aber ich konnte auch immer nur, ich bin dann immer nur quasi mit dem letzten, untersten Teil vom Unterarm so ein bisschen draufgelegen und mit dem linken Arm. Und sobald es irgendwie uneben wird, geht das nicht mehr. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen die Auflieger noch genutzt, aber wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und das war definitiv auch einfach natürlich überhaupt nicht ideal, weil ich die Dinger dann halt mit mir rumgeschleppt habe, aber gar nicht mehr so richtig nutzen konnte. Ja, einfach auch, weil es natürlich auch wehgetan hat, immer wenn ich draufgelegen habe.
Umso mehr Chapeau für deinen zweiten Platz am Ende und die Leistung, ja.
Also erstmal schön einen hinlegen und dann auch noch ohne Aufleger fahren, obwohl du sie dabei hast und dann noch Zweiter werden, also schon ganz cool.
Ja, danke. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie schlau das so insgesamt ist. Ich habe dann nach dem Rennen...
Darum geht's ja nicht.
Ja, ich habe dann durchaus auch noch, muss man mir auch wissen, also für alle, so Tetanusschutz ist schon auch ein Ding. Ich war mir ziemlich sicher, dass meiner noch aktuell ist, aber ich habe mir dann sicherheitshalber trotzdem noch die Spritze abgeholt. Also wenn man da nicht sicher ist oder so, man sollte einfach gar keinen Fall sein Leben aufs Spiel setzen. Da bin ich auch wirklich ganz vorne dabei, dass das absolut keinen Sinn macht. Aber ich habe dann während des Rennens schon gemerkt, dass es eigentlich okay ist. So, die Wunde sah jetzt nicht gut aus, aber auch jetzt nicht extrem fies. Deswegen war ich dann eigentlich immer irgendwie ganz, abgesehen von dem Schmerz, noch so ganz beruhigt.
Und was hattest du als Erste Hilfe dabei?
Zu wenig. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm, das zuzugeben. Ich habe immer ein Erste-Hilfe-Set dabei eigentlich und ein gutes eigentlich auch, weil das einfach Sinn macht. Du musst dich ja nicht mal selber verletzen. Ich hatte beim TCR auch mal die Situation, dass da direkt am Anfang einer gestürzt ist auf so Kopfsteinpflaster. Und das ist mir immer noch richtig fies im Kopf, weil das war irgendwie nachts um 2 oder 3 und das war einfach überhaupt nicht cool und das war nicht mal irgendwo in den Bergen und trotzdem wartest du 30 Minuten, bis der Krankenwagen kommt. Und es war sogar ein Krankenhaus, das ziemlich nah war. Da muss man einfach ausgerüstet sein. Normalerweise nehme ich immer eine sterile Wundauflage, also das ist so das Basic, finde ich, eine sterile Wundauflage, ein Wundspray oder es gibt auch so kleine Behältnisse, wo man irgendwie Jod drin hat oder so irgendwas zum Desinfizieren.
Ich habe immer so Jodpads dabei, die sind so eingeschweißt mit Jod drauf und die kann man dann auch auf die Wunde legen.
Ja, das klingt perfekt. Das hatte ich dann am Ende tatsächlich auch über Umwege in das Restaurant. Aber letztendlich ist das, finde ich, das Basic und dann irgendwie halt was zum Wickeln. Ich meine, das ist ja nicht viel. Das geht relativ schnell eingepackt und ziemlich leicht. Ja. Und eine Rettungsdecke finde ich auch.
Also ich habe auch immer, diese Jod- und Alkoholpads finde ich ziemlich gut. Also ich finde es ein guter Tipp, auch für alle, die jetzt dazuhören. Ich glaube, es ist gut, so diese Jod- und Alkoholpads dabei zu haben. Die kann man in der Apotheke kaufen und die sind so luftdicht eingeschweißt. Die kann man falten, die brauchen überhaupt nicht viel Platz. Dann muss man halt entscheiden, wie viele man davon mitnimmt, aber ja.
Ja, so ein Alkoholzeug hatte ich tatsächlich auch dabei. Das war dann auch das, was ich drauf gemacht habe. Ich hatte halt nichts zum Wickeln dabei. Ich habe dann meine Armlinge erst drum gewickelt, damit es auch ein bisschen aufhört zu bluten. Ganz normale, so ein Wickelverband, der wiegt ja nichts. Also ich hatte einfach irgendwie, ich hatte sogar noch in der Hand und dann irgendwie gedacht, naja, ist ja kein richtiges Ultra, ist ja echt kurz und also saublöd.
Aber das ist ja dann, ja, das brauche ich eh nicht.
Es war jetzt letztendlich voll okay.
Ziemlich wenige Leute sowas überhaupt dabei.
Ja, ja, ich glaube auch.
Auf jeden Fall.
Ja. Apropos Regeln, ich glaube, ein Erste-Hilfe-Set verpflichtend zu machen, das irgendwie die Basics enthält, ist für mich eigentlich für so eine Art von Rennen irgendwie keine Frage. Also auch, dass unsere Ausrüstung so gar nicht gecheckt wurde, wo wir da nachts durch die Gegend fahren in Gegenden, wo du teilweise mit dem Auto nicht hinkommst, da an der Küste in den Abschnitt, da kommst du gar nicht hin. Das heißt, bis da jemand dich abgeholt hat, vergehen Stunden und da ist nicht mal eine Rettungsdecke Pflicht, ist, finde ich, grob fahrlässig eigentlich.
Ist beim Ultra Running schon Standard, also wird immer hart kontrolliert.
Also seit ich diesen Kieferbruch hatte, habe ich das immer dabei. Sogar wenn ich eine lange Trainingsfahrt mache. Also eine Rettungsdecke, so einen kleinen Verband, Alkohol und Jodpads und vielleicht im Notfall noch irgendwas gegen die Schmerzen. Ist für den äußersten Notfall, wenn man lange alleine ist, glaube ich, schon recht wichtig.
Absolut. Ich hatte das eigentlich tatsächlich auch immer und werde ich jetzt auch wieder immer haben. Also
vielleicht müssen wir eine Triggerwarnung aussprechen für diese ganzen Wundreinigungssachen und so weiter.
Stimmt. Es gibt ja schon, ich habe auch gefragt, es gibt ein Bild von mir auf Instagram von Nils, das der gepostet hat, wo ich mich auch schon gefragt habe, ob das so jeder sehen mag.
Ja, war
schon echt tief.
Mich würde noch interessieren, Maria, wo geht es dieses Jahr noch so für dich hin? Du hast schon gesagt, dass im Oktober das Taurus dein Highlight wird. Was machst du noch so bis dahin? Trainingsweltmeisterin sein oder dazwischen noch andere Auftritte?
Trainingsweltmeisterin auf jeden Fall. Es war auch lustig vor dem Tracker habe ich die ganze Zeit den Gedanken gehabt, dass ich mich irgendwie freue, wenn es vorbei ist und ich wieder trainieren kann.
Oh Gott, Leute, ey. Oh, sag das mal Joschka, ey.
Ich fahre noch das Gralps, also Gravel Across the Alps, so in der Race Across Series. So ein Gravel-Rennen, 800 Kilometer. Ist eigentlich so eine Strecke, eine Länge, die ich nicht mehr so viel fahren will, weil das mit, die meisten Leute irgendwie ohne Schlaf machen. Aber es ist tatsächlich ein Rennen, wo man schlafen muss. Deswegen finde ich es eigentlich auch mal voll cool, das auszuprobieren. Und dann wollte ich eigentlich Badlands fahren, da habe ich leider keinen Urlaub gekriegt von meiner Arbeit.
Ah, schade.
Deswegen fällt das flach. Und dann fahre ich Taurus. Und wenn ich irgendwie noch irgendwo Urlaub kriege, wo es Sinn macht, dann schaue ich mal, ob ich noch ein Rennen fahren kann. Also ich würde vielleicht sogar noch mal ein Straßenrennen ausprobieren, ein kurzes oder so. Ja, mal schauen, irgendwie.
Ich war noch Dead Ends mit meinem Papa zusammen. Nicht so richtig ein Rennen wird, sondern einfach, also mal sehen, kommt auf ihn an. No pressure, Papa. Und dann gibt es noch so 2, 3 Routen, die ich gerne schnell fahren will auf der Straße als Vorbereitung fürs TCR, nämlich die Sept Majeur-Runde. Darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen im Podcast und die Tour de Mont Blanc-Runde. Und dann ist auch schon am 19. Juli Start vom TCR.
Das ist geil,
das war nicht mehr lang.
Ja.
Cool. Ich freue mich schon aufs Dodgewatchen.
Ja, ich freue mich auch aufs Rennen.
Ich dotwatche gerade das Lost Out 101 und ich lieb's.
Ja.
Fahren ein, zwei mit, wo ich es interessant finde. Und jetzt haben wir Mowgli gar nicht mit aufgenommen in unser Ding. Vielleicht gehen wir da beim nächsten Mal dann doppelt rein, Jana.
Können wir machen. Mowgli ist auf jeden Fall, also Mowgli und Lisa, die beiden, die Einspieler euch gezeigt hatten, die wir ein bisschen begleiten oder was heißt begleiten, mit dem Podcast begleiten während des Rennens. Leider konnte die Lisa nicht starten, weil sie krank geworden ist und konnte gar nicht nach Santiago anreisen. Und Mowgli hat aber die Reise mit dem Stahlrad geschafft und ist gerade auf der Karte ziemlich abseits vom Schuss, wenn man das so sieht. Aber wir haben eine Voicemail bekommen über ja sehr gute Erfahrungen bisher und ja, cool zu sehen, dass Daze so abliefert und sich wohlfühlt auch im Pack mit den anderen Flinter-Personen. Und ja, sieht bisher wirklich trotz des wirklich miserablen Wetters, wie das aussieht, nach einer soliden Leistung aus. Dann danke, Marei, dass du heute mit dabei warst und danke für das tolle Gespräch. Ich habe auch wieder sehr viel Motivation mitgenommen zu trainieren.
Ja, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wünschen dir natürlich weiterhin, dass du so gut trainieren kannst, so effizient und dann die Leistung im Rennen abrufen. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder begegnen.
Ja, ich mich auch.
Ich mich auch. Wir alle. Freuen wir uns alle drei. Das ist gut. Okay, dann sagen wir Tschüss, oder?
Tschüss.
Oder haben wir noch was? Nee, haben wir nichts mehr. Marei, grüße noch.
Ja. Nee, bin zufrieden. Okay. Geh jetzt gleich trainieren.
Perfekt, alles klar.